Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 7. April 2023. Heute ist auch Karfreitag. Das ist in den christlicheren Gebieten, in den katholischeren Gebieten ist das ein Feiertag. Für uns ist es auch ein Feiertag. Wir machen heute trotzdem einen Podcast und im Abendgebet werden wir, wie schon gestern und vorgestern, über die Bedeutung dieses Tages sprechen. Andreas, einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, liebe Eva. Ja, der Tag ist tatsächlich sehr wichtig und auch sehr bedenkenswert, denn es geht immerhin um die Ermordung des Gottessohnes. Und da kann man nicht einfach so drüber hinweggehen. Aber wir gehen mal einmal auf das Wetter. Wir haben heute eine leichte Bewölkung, aber einen blauen Himmel, der wird sich auch durchsetzen. Wir haben Plusgrade. Am Wochenende erwarten wir 11 Grad plus im Schatten. Das bedeutet, das wird richtig warm werden in der Sonne und dann stahlblauen Himmel und ganz viel Sonne. Also uns geht es hier an der Stelle wettermäßig richtig gut.
Ja, und vielleicht haben wir ja das große Glück, Ostern steht vor der Tür. Also übermorgen ist Ostersonntag. Andreas, meinst du, dass wir bis dahin ein paar Eier haben, die ich sogar noch färben könnte?
Ich bin dran, also nicht mit den Eier legen, sondern ich bin daran, jetzt dafür zu sorgen, dass die Hühner Eier legen. Also sie werden von mir gehätschelt und getätschelt an jeder Kante. Aber im Moment ist da gerade eine Eierlegpause.
Vielleicht ist zu viel Gehätschel und Getätschel.
Das Gefühl habe ich manchmal auch, ja.
Ja, ihr Lieben, also wir wünschen euch jedenfalls natürlich auch ein schönes Osterfest, trotz des bedenkenswerten Tages heute. Und wir kommen zu einem der aufregendsten Themen seit 3 Jahren. Das ist die Mikrobe bzw. die Maßnahmen bzw. die Spritzung. Und da ist ja jetzt einiges in Bewegung geraten. Und eine Meldung aus der Schweiz, die zeigt, dass es dort eine richtige Wende gibt. Die Schweiz hat ihre Empfehlung für Covid-19, für die Impfung, ab sofort zurückgenommen. Und da heißt es wörtlich, grundsätzlich formulieren das Bundesamt für Gesundheit, also das BAG, und die Eidgenössische Kommission für Impffragen im Frühling, Sommer 2023 aufgrund der erwarteten tiefen Viruszirkulation und der hohen Immunität in der Bevölkerung keine Empfehlung für eine Impfung gegen Covid-19. So heißt es in dieser gemeinsamen Aussendung. Und sogar die Empfehlung für Personen von Risikogruppen nimmt das BAG, also das Bundesamt für Gesundheit, zurück. Aber was noch heftiger ist, das ist die nächste Feststellung, und das würde ich als brisant einordnen, die Hersteller der Covid-19-Impfstoffe haben sich in ihren Verträgen mit der Eidgenossenschaft von jeder Verantwortung befreien lassen. Das berichtet die Weltwoche. Und weiter, die Haftung liegt bei den Ärzten. Das heißt, dass die Bereitschaft, weiter zu impfen, in Anführung, damit auch sinken dürfte.
Naja, die Verantwortung im Prinzip aus Sicht der Pharmaindustrie, falls da was schiefläuft, ist ja auch in der EU, nicht nur bei der Eidgenossenschaft, abgegeben worden. Das heißt, der Staat, sprich der Bürger, haftet dann letztendlich für all diese Dinge. Aber ich finde es außerordentlich wichtig, dass jeder Arzt ganz klar auch zur Verantwortung gezogen wird. Ganz klar. Übrigens nicht nur bei den Covid-19-Impfstoffen. Ein Arzt muss sich davon überzeugen, muss sich genau informieren über diese Situation und dann muss er natürlich auch über die Nebenwirkungen aufklären. Und ich glaube, die Gespräche für die Impfung würden dann wesentlich differenzierter ablaufen. Zumal ja zurzeit eine Situation herrscht, das ist den meisten Leuten gar nicht klar, dass wenn zum Beispiel ein Patient zu einem Arzt kommt und sich aufklären lässt über eine Impfung, dass der Arzt nur dann sein Honorar für die Aufklärung bekommt, wenn er danach auch impft. Kommt man also während der Aufklärung zu dem Schluss, dass der Patient sagt, ich möchte nicht geimpft werden, dann bekommt der Arzt natürlich diese Beratung auch nicht bezahlt. Das heißt natürlich, so funktioniert das eben halt mit diesen Lobbyisten. Und das finde ich schon dramatisch, denn in welche Richtung soll denn der Arzt motiviert sein, jetzt hier objektiv zu beraten, anstatt ihn im Prinzip logischerweise in die Spritze reinlaufen zu lassen, weil er sein Honorar bekommen will?
Also im Moment scheint man ja dieses ganze Thema Covid-19 zu Grabe tragen zu wollen. Das ist aber überhaupt kein Erleichterungszeichen. Wir kommen da gleich hin, was alles da dran hängt. Express.at gibt hier einen Überblick, der durch ein Schreiben des Kantons St. Gallen bekannt wurde, nämlich was die Kosten in der Schweiz betreffend der Impfdosen angeht. Derzeit lagern ganz aktuell in der Schweiz 26 Millionen Impfdosen. Die Impfung, sogenannte, kostet laut dem Schreiben 60 Franken, also ca. 61 Euro. Die Bevölkerung muss allein für den Impfstoff 30 Franken bezahlen. Jetzt drohen also 780 Millionen Franken einfach im Mistkübel zu landen.
Ja, und genau dasselbe haben wir ja auch in Europa, das haben wir in Deutschland, dass ohne, dass die Bürger darüber abstimmen konnten, interessanterweise ging das in der Schweiz offenbar auch so, wo man doch immer von einer privaten Abstimmung spricht, da wurden die Bürger mehr oder weniger übervorteilt, indem man dann einfach etwas bestellt hatte und damit war die Sache dann erledigt. Die Frage ist, wer zahlt eigentlich den Schaden? Das zahlt nicht die Pharmaindustrie, nein, nein. Das zahlt der Bürger, sprich der Steuerzahler.
So, und wir sind, was das Thema angeht, noch nicht zu Ende, denn es heißt bei der FAZ, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass die Uniklinik Marburg ihre Post-Covid-Ambulanz um eine Post-Vac-Ambulanz erweitert hat. Viele schmeißen das immer noch in einen Topf. Also Post-Covid ist eben die Probleme, die man nach einer Infektion hatte von Covid. Aber Post-Vac, das sind die Impfschäden. Man möchte das, glaube ich, nicht so ausdrücken. Und deswegen nennt man das Post-Vac, dass viele Leute noch darüber grübeln, was heißt das eigentlich. Ja, und die haben diese Anlaufstelle geschaffen, weil sie überrannt werden. Sie werden mit Anfragen überhäuft. Das Universitätsklinikum Marburg hat deswegen eben diese Post-Vac-Ambulanz eingerichtet. Es heißt, dass derzeit 7.000 Menschen auf der Warteliste stehen. Übrigens nur dort. Und das sagt der Leiter dieser Ambulanz, Professor Bernhard Schiefer. Bei der Erstaufnahme wird bei den beiden verschiedenen Gruppen allerdings nicht unterschieden, aber er sagt, wir haben jeden Tag hunderte Anfragen zum Post-Vac-Syndrom. Und jetzt wird das alles in jedem einzelnen Fall geprüft.
Ja, und ich bin gerade damit im Kopf so da schwanger zu gehen. Sollte man das jetzt eigentlich Post-Vac nennen oder sollte man es Impfschäden nennen? Denn wir sprechen ja auch lieber von Spritzen, weil ja eine Messenger-Ribonukleinacid, das ist ja die Übersetzung für mRNA, ja letztendlich eine Veränderung des Genoms ist, eine stattfindet, also eine Genbehandlung stattfindet, so wie es Herr Professor Hockertz ja auch sagt. Und dadurch der Begriff Impfung natürlich falsch ist. Aber der Begriff Impfschäden, den sollten wir ruhig nutzen. Hier finde ich, dass allgemein die Sensibilität für das Wort Impfen wesentlich größer wird. Das heißt, auch wenn es sich nicht um eine Impfung handelt, finde ich den Begriff Impfschaden an der Stelle richtig, weil es gibt so viele verschiedene Impfungen, denen man auch kritisch gegenüber sein sollte. Und vor allem gibt es noch mehr mRNA-Planungen, die man auch unter dem Begriff Impfung wahrscheinlich den Menschen dann verabreichen will. Also Impfschäden, ein Begriff, den wir permanent im Mund herumtragen sollten.
Vor allem im Mund herumtragen.
Ja. Genau, und auch rauslassen.
Dafür ist es ja da.
Ja, genau so ist es.
Wir haben gestern Abend Hubert und Staller gesehen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was übrig bei uns beiden.
Ich glaube auch. Ich weiß nicht, ob ihr Hubert und Staller kennt, aber das ist so eine bayerische Sendung mit Polizisten. Und wir haben einfach nur herzlich gelacht. Einfach mal völlig entspannt.
Aber wir müssen trotzdem ernsterweise zu diesem Thema nochmal zurückkommen. Dieser Professor in Marburg, der definiert dieses Post-Vac als Long-Covid nach Impfung. Ist ja auch eine sehr elegante Umschreibung, um das Kind nicht beim Namen zu nennen. Er versucht da, glaube ich, einen Spagat, um irgendwie alle Seiten zu beruhigen. Er sagt, es gibt eine offizielle wissenschaftliche Definition gar nicht dafür. Diese Patienten, die sich an die Marburger Ambulanz wenden, klagen über ein breites Spektrum. Das geht von Müdigkeit über neurologische Schäden bis zu Herzproblemen. Tja, auch das klingt noch harmlos fast.
Also ich finde das ganz interessant, weil diesen Begriff Long-Covid, der immer wieder genutzt wird, und ich habe dann mit mehreren Ärzten gesprochen, unter anderem mit einem Pathologen, der sagt, das gibt es überhaupt nicht. Long-Covid ist mehr oder weniger ein medialer Kunstbegriff für irgendetwas, denn niemand kann Long-Covid überhaupt definieren. Also Long-Covid gibt es nicht. Und es gibt auch wahrscheinlich keine Impfschäden, sondern eben halt diese mRNA-Schäden, die wir eben halt als Impfschäden jetzt in Zukunft dann auch wahrscheinlich benennen werden. Und so ist es richtig. Das heißt also, hier wird mehr oder weniger mit Begrifflichkeiten ein Eiertanz vorgeführt, um die Menschen mehr oder weniger zu verwirren, dass sie sagen, ich blick da eh nicht durch. Ganz klare Situation, Impfen kann Nebenwirkungen haben und jeder, der sich impft, jeder, der sich so etwas in irgendeiner Form unter die Haut, in den Muskel, sonst wo spritzen lässt, der sollte wissen, dass da Schäden entstehen können und der sollte sich damit auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass alle Impfungen schädlich sind, aber wir sehen, was passieren kann. Spätestens bei Covid-19-Impfungen wissen wir, wie gefährlich es sein kann.
Also es gab ja auch vor Covid, vor 3 Jahren, gab es schwere Impfschäden. Wir wissen zum Beispiel, als die Schweinepest hochgejazzt wurde vor über 10 Jahren, da wurde das ganz schnell wieder zurückgezogen, dieser Versuchsballon, so zeichne ich das jetzt mal, weil es ein hohes Maß an Impfschäden gab. Und damals hat man noch drauf geschaut und es waren weit, weit weniger als heute bei diesem Riesendesaster, was Covid angeht. Aber zum Beispiel Robert F. Kennedy, der Neffe des ehemaligen Robert Kennedy, der ist ja nun ein Befürworter aller Untersuchungen, was sogenannte Impfschäden angeht. Er selber hat ein Kind, wenn ich mich nicht ganz täusche, das autistisch geworden ist. Und er stellt den Zusammenhang zur Impfung her. Und er hat ein Riesenportal, ein englischsprachiges in Amerika, eingerichtet, wo Impfschäden zusammengetragen wurden. Andreas, und da sind ja viele Stoffe drin, die durchaus Schäden anrichten können, vor allem eben auch im Gehirn. Also Autismus und andere Krankheiten, die werden immer wieder damit in Zusammenhang gebracht.
Offensichtlich ist es so. Also die wissenschaftliche Sprache, die ja nie einheitlich spricht, die spricht also hochqualifiziert von vielen Perspektiven aus betrachtet von schwersten Schäden. Und deshalb ist es auch wichtig, den ganzen Zusammenhang immer wieder auch zu sehen. Zum Beispiel, wenn jetzt Robert Kennedy damit auftritt, der ja mit dem Thema Impfschaden betraut ist. Auch Donald Trump hat in der Familie offenbar Menschen, ich glaube ein Kind oder irgendwie sowas, wo es auch darum geht, dass eventuell Impfschäden sein könnten. Also die Sache ist ganz einfach ziemlich kompliziert. Und was wir hieraus lernen müssen ist, was ist denn eigentlich die Hauptorganisation, die diese Impfschäden letztendlich mit zu verantworten hat? Und das ist die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir neben dem Thema Impfschäden das unmittelbar in Verbindung bringen, auch mit der WHO. Denn die sind letztendlich als NGO mehr oder weniger Sprachrohr der Pharmaindustrie. Und hier gilt es natürlich auch mehr oder weniger ganz klar reinzugrätschen und den Finger in die Wunde zu legen.
Eine etwas zu frühe Überleitung, Andreas. Ja, es kommt gleich noch dran, denn da gibt es ja auch Neuigkeiten. Auf jeden Fall möchte ich diesen Professor Schiefer hier aus Marburg noch mal zitieren, der sagt, dass es wichtig sei, Menschen, die einen solchen Verdacht haben, also Impfschaden, zuzuhören. Er sagt, wir müssen unaufgeregt darüber reden. Das Thema sei zu lange totgeschwiegen worden. Und trotzdem hält er die Impfungen nach wie vor für richtig. Das ist etwas, was für mich nicht verständlich ist. Er sagt, wir mussten die vulnerablen Gruppen schützen. Aber es gehöre zur Wahrheit auch dazu zu sagen, dass es Nebenwirkungen gibt.
Ich finde das völlig in Ordnung, dass er sagt, er findet die grundsätzlich in Ordnung bei vulnerablen Gruppen. Entscheidend ist, dass jeder sich dafür selbst entscheiden muss, ob er das nimmt oder nicht oder das Risiko in Kauf nimmt. Und wenn er dann über die Risiken aufgeklärt wird, dann ist es eben halt so, dass er sich dann entscheiden kann, nehme ich oder nehme ich nicht. Was wir hier haben, ist eine Religion, die aufgebaut wurde. Und die gilt es jetzt zu zerbrechen.
Für die Fachleute, die das interessiert, noch von der Frankfurter Allgemeinen der Hinweis, wenn also die Ambulanz sich eines Verdachtes des Impfschadens annimmt, dann muss nicht nur geprüft werden, heißt es, ob es tatsächlich einen ursächlichen Zusammenhang gibt. Wichtig sei auch zu unterscheiden, ob der Patient nur geimpft ist oder auch infiziert war. Und dafür wird laut Professor Schiefer ein sogenannter Nukleokapsid-Proteintest eingesetzt, der die Antikörper gegen das Virus und die Antikörper gegen das Spike-Protein des Impfstoffes unterscheiden kann. Andreas, Kommentar von dir?
Naja, man sieht hier schon ganz eindeutig, dass man weiß, dass man sehr viele Menschen sogar auf dem Gewissen hat. Letztendlich sind ja viele Menschen sogar gestorben dadurch. Und das werden ja auch mittlerweile nicht weniger. Und wir sehen ja die Sterblichkeitsrate. Und man will es jetzt letztendlich immer in diese Covid-Ecke schieben. Wie gesagt, Long-Covid ist nicht definiert, Impfschäden sind definiert. Die gibt es. Long-Covid ist mehr oder weniger ein Kunstbegriff. Und hier wird es für mich eben halt ganz wichtig, dass die Mitwirkenden ja immer noch da sind. Und die versuchen jetzt, ihren Hals aus der Schlinge herauszuziehen. Das kann ich hier so eindeutig interpretieren. Das heißt, theoretisch müsste die gesamte Politik weltweit, die das mitgetragen hat, komplett zurücktreten. Eine komplett neue Mannschaft muss aufgestellt werden, die objektiv genau dieses Ding aufarbeitet. So wird das niemals stattfinden.
Und die sollten nicht nur zurücktreten, sondern das muss aufgearbeitet werden. Und ich möchte an dieser Stelle mal einen Kommentar von RTL West hier wiedergeben, von Jörg Zayong, der mutig wie immer vor die Kamera getreten ist und gesagt hat, ja, okay, jetzt sind hier alle dabei, die Corona-Maßnahmen zu beleuchten und tun so, als ob sie es aufarbeiten. Aber all das kann jederzeit wieder passieren. Und er zitiert Herrn Lauterbach, der gestern gesagt hat, wir haben die Pandemie erfolgreich bewältigt. Also man sagt jetzt, oh, jetzt ist es wirklich vorbei, weil Lauterbach sagt, wir haben es jetzt zu Ende gebracht. Und jetzt am kommenden Wochenende sollen die letzten Corona-Regeln fallen. Aber Zayong sagt, es gibt ein Problem. Das Infektionsschutzgesetz, das sollte eigentlich überarbeitet werden. Das ist aber immer noch das Gleiche wie beim letzten Mal. Und die Ampel wollte das grundlegend überarbeiten. Bis jetzt ist da gar nichts passiert. Naja, die sind halt auch mit Kleben und mit AKW-Verbieten beschäftigt. Und dieses, es kann jederzeit wieder kommen, das soll jetzt keine Panikmache sein, aber wir sollten uns darüber bewusst sein, was im Moment bei der WHO, die du gerade genannt hast, passiert. Die WHO versucht unter Hochdruck ein Gesetz weltweit mit möglichst vielen Ländern zu verabschieden, dass ihr im Falle eines, ich sag jetzt mal, angeblichen Virus, das die Welt erobern will, sämtliche Rechte gibt und die Rechte der einzelnen Länderregierungen ausschalten will. Und die planen ja schon seit Frühjahr 2021 diesen globalen Pandemievertrag, der die Rolle der WHO wirklich auf völlig neue Beine stellen soll. Und Kritiker sprechen von einer globalen Gesundheitsdiktatur. Ihr könnt euch das Video anschauen, das wir, mir das gestern oder vorgestern eingestellt, das findet ihr auch oben angeheftet nach unserem heutigen Podcast, also davor. Und da wird klar, was die vorhaben. Die wollen also bis Mai 2024, das ist genau noch ein gutes Jahr, wollen die dieses Programm ausgearbeitet haben. Wer steht hinter ihnen? Die EU mit voller Kanne. Und jetzt habe ich mal Artikel rausgesucht, Andreas, von vor 2 Jahren, 2021. Mhm. Da haben wir nämlich damals schon darüber gesprochen, dass dieses WHO-Frühwarnsystem entwickelt werden soll. Und da ist Berlin, damals Herr Spahn und Frau Merkel, mit großem Sprung aufgesetzt auf dieses Fahrzeug, das in diese Richtung läuft, und haben sofort ein Frühwarnzentrum, ein Pandemie-Frühwarnzentrum in Berlin installiert, wo man mit künstlicher Intelligenz mögliche Pandemien frühzeitig erkennen, um dann mit der WHO zusammenzuarbeiten. Und die WHO steckt in diesem Frühwarnzentrum in Berlin mit drin. Das gibt es jetzt. Und das heißt Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence. Und es hieß damals, der Standort Berlin sei als dynamische und kreative Stadt der perfekte Platz für das neue Zentrum. Das hat Herr Tedros, der Generaldirektor der WHO, gesagt, als er dieses Zentrum gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel eröffnet hatte. Und dass die Charité, also die Universitätsmedizin Berlin und das Robert-Koch-Institut, beide Partner des Projektes sind und in unmittelbarer Nähe liegen, das hat man damals als großen Erfolg und personelle Schlagkraft für den Ernstfall ausgedrückt.
Ja, da haben wir sie wieder, die Charité, die ja gerade bei vielen Freidenkern einen schweren Imageschaden bekommen hat durch ihren Vertreter Herrn Drosten, der nämlich für diese Thematik zuständig war und mehr oder weniger als Propagandaminister mehr oder weniger für diese WHO unterwegs war, in Verbindung mit den anhängenden Ministern, die ja vermeintlich in der Macht sind, aber unterm Strich gesehen natürlich der EU unterliegen, den sogenannten EU-Richtlinien, die wiederum aber auch keine politische Macht sind, sondern wieder den Lobbyverbänden wie zum Beispiel der Pharma- und Rüstungsindustrie untergeordnet sind. Aus dem Grunde fallen ja auch permanent diese komischen Entscheidungen, die gegen den gesunden Menschenverstand losgehen. Und man fragt immer, sag mal, wie kann das sein, dass die solche Entscheidungen treffen? Ich fühle das, empfinde das ganz anders. Aber man hat so das Gefühl, weil sie es alle machen, dass dann eben halt diese Gruppendynamik mehr oder weniger genutzt wird. Und keiner hat den Mut, dann zu sagen, im Rahmen der Schweigespirale, Moment mal, das ist doch alles Unsinn, was er hier gerade macht. Und wir sehen, dass hier eben eine neue große Waffe gegen die Menschen, das ist die WHO, vorbereitet wird, aufgerüstet wird. Das ist eine wirkliche Aufrüstung par excellence, die man dann eventuell, je nach Pfeil, welchen man aus dem Köcher zieht, dann irgendwo reinschiebt. Das Ganze in Verbindung dann mit den kleinen Gebieten, da geht es darum, dass man dann wieder diese Lockdowns machen kann, in Verbindung mit den 15-Minuten-Städten, und da schließt sich dann der Kreis auch irgendwo.
Ja, das ist China-Modell als Vorbild. Kontrolle und vor allem Macht über die Länder. Ich möchte noch mal wiederholen, was da 2021, also fast zeitgleich abgelaufen ist. Da wurde also dieses Pandemiezentrum in Berlin gegründet. Und es gab eine Tagung an Pfingsten, das war Ende Mai bis Juni. Und diese Tagung, diese WHO-Tagung, hatte eben zum Ziel, dabei war auch WEF und so weiter, dass die WHO die Macht über die ganze Welt für Gesundheitsprobleme oder Gefahren und Risiko bekommt. Und dann wurde Bundesgesundheitsminister Spahn damals gefragt, ob sowas wirklich sinnvoll sei. Und da sagt er, ja, auf jeden Fall, die internationale Zusammenarbeit müsse noch verbindlicher werden. Wörtlich hatte er damals gegenüber der Deutschen Presseagentur geäußert, die Staaten müssen sich zur Kooperation und Umsetzung von gemeinsam gesetzten Vorschriften verpflichten. Und Bundeskanzlerin Merkel und etwa 2 Dutzend Staats- und Regierungschefs hatten damals vor 2 Jahren Ende März gefordert, wörtlich, gemeinsam müssen wir besser darauf vorbereitet sein, Pandemien vorherzusehen, zu verhindern, zu erkennen, zu bewerten und wirksam darauf zu reagieren. Und in diesem Zuge hat Deutschland auch mal wieder eine Führungsrolle eingenommen und ist zu einer Art WHO-Champion geworden. Kein Land auf der ganzen Erde hatte seine Beiträge so deutlich erhöht. Für das WHO-Budget 2020 und 2021 hat Berlin, wie es hier heißt, rund 900 Millionen Euro überwiesen. Fast 4-mal so viel wie in den 2 Jahren davor. Und Deutschland ist damit zum 5. größten und zum mit Abstand größten Geldgeber geworden. Mit 30% darunter liegt Bill and Melinda Gates mit der Stiftung. Und wo man ja auch immer wieder ein bisschen nachschiebt, weil offenbar dadurch der Einfluss der Stiftungen auch erhöht werden kann. Andreas, und es ist nicht davon auszugehen, dass dieses Projekt, das vor 2 Jahren nicht so recht in die Hufe kam, deswegen aufgegeben wird.
Ich finde es erst einmal interessant, wie hochintelligent dieser Kampf gegen die Menschen überhaupt inszeniert und umgesetzt wird. Also man verpflichtet die Menschen, diese 900 Millionen, die von Berlin da eingeflossen sind, sind Bürgergelder. Das sind immer Steuergelder. Es gibt keine anderen Gelder, die eine Stadt oder ein Staat zur Verfügung hat, außer die Gelder, die die Bürger in dem Ort verdienen, in dem sie leben oder in dem Land, in dem sie leben. Und dieses Geld wird dann genommen, um die Freiheit dieser Bürger einzuschränken, unter dem Vorwand, dass wir für ihre Gesundheit sorgen. Es geht nicht um eine Macht. Machtübertragung in Sachen Gesundheit. Es geht um eine Machtübertragung. Punkt. Das war's. Die Gesundheit ist eine Überschrift, die man dann jeweils nutzen kann. Und bei den vielen Diagnosen und Möglichkeiten, Pandemien und wie auch immer, Epidemien, da kann man jederzeit einen Pfeil rausziehen aus dem Köcher und losschießen. Das Interessante ist, die Nutznießer, die Architekten, die NGOs und deren Philanthropen im Hintergrund, wie wir sie gerade gehört haben, sind in der Lage, die Menschen, gegen die es eingesetzt wird, sogar zur finanziellen Förderung noch mit einzubauen. Das ist wirklich ein genialer Schachzug. Wirklich stockdunkel, aber genial.
Viele Experten warnen davor, dass diese Verträge zustande kommen. Und es heißt hier, es ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag geplant. Das hat damals das Redaktionsnetzwerk Deutschland geschrieben. Wer mitmacht, muss sich daran halten. Künftig, heißt es hier, könnten es sich dann eigentlich nur Schurkenstaaten leisten, dagegen zu verstoßen und müssten wohl internationale Ächtung in Kauf nehmen. Und das erschrecke wohl einige der 194 WHO-Mitglieder. Ein Diplomat sagte in Genf bei der WHO damals, wir sehen schon, dass einige Länder so etwas verhindern wollen. Und dass Länder international in die Pflicht genommen werden, das sei für manche ein rotes Tuch. Und auf Seiten der Bremser wurden in diesem Artikel auch genannt Russland, Brasilien, übrigens ebenso die USA. Und ich hatte mir damals den Spaß gemacht, das war kein Spaß, es war die Mühe. Ich habe untersucht, wer hat dem denn damals zugestimmt überhaupt? Wer war von Anfang an Feuer und Flamme? Und das waren Frankreich, Deutschland, Kenia, Ruanda, Großbritannien, Rumänien, Portugal, Fidschi, Griechenland, Korea, Chile, Costa Rica, Albanien, Südafrika, Trinidad und Tobago, die Niederlande, Tunesien, Senegal, Spanien, Norwegen, Serbien, Indonesien, die Ukraine und die WHO-Organisation. Gefehlt haben auf der Liste, das möchte ich jetzt auch noch mal deutlich machen, Russland, Brasilien, fast ganz Afrika außer den genannten, USA, Kanada, China, Japan, Australien. Andreas, ich meine, es ist schon möglich, dass noch einige von dieser Mehrheit, die ich zum Schluss genannt habe, noch umkippen könnten, aber eigentlich ist das auch ein gutes Zeichen.
Das sehe ich auch so. Und hier kann man so ein bisschen hoffen, gerade wenn ich sehe Russland, Brasilien, China und ganz Afrika, dann sind das natürlich Länder, die wir auch in den BRICS wiederfinden. Und diese Länder alleine, die stellen schon ein Vielfaches der gesamten Bevölkerungsanzahl der gesamten G7-Staaten. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und wenn die sich jetzt langsam entwickeln und von ihrem Dasein der Werkbank der westlichen Spekulationswelt zu einer eigenen physischen Ökonomie umschlagen und die Spekulationswelt auf der anderen Seite im Westen zusammenbricht, dann werden sie ein Vielfaches mächtiger sein. Und darauf muss man ganz ehrlich sagen, ich innerlich, das ist meine Meinung, ich hoffe darauf, dass die BRICS-Staaten gerade unter der Führung von Russland und China und Indien und so weiter da vorsichtig sind und solche Organisationen wie die WHO, das ist für mich eine Art Annexion der gesamten Bevölkerung der Erde, dass denen da entsprechend der Garaus gemacht wird.
Ja, und wir wollen lange versprochen jetzt auch zu einem Punkt kommen. Wir hatten letzte Woche diskutiert über Shedding. Das ganze Thema ausgelöst durch ein Interview, das ich mit dem Toxikologen, Immunologen, Professor Dr. Stefan Hockerts geführt habe. Und daraufhin gab es einige Zuschriften von euch. Ein paar haben geschrieben, oh, jetzt kann ich meine Angst beiseite legen, weil Hockerts ausgedrückt hatte, dass gerade die Angst vor dem Shedding, also sich bei Gespritzten etwas wegzuholen, was für den eigenen Körper schädlich sein könnte, endlich kann ich meine Angst davor beiseite legen. Andere aber haben wiederum geschrieben, also so kann es ja auch nicht sein, wir haben echte Schäden erlitten. Und wir haben auch Zuschriften von Heilern und so weiter bekommen. Dazu hat Hockerts Stellung bezogen, das lese ich auch gleich vor. Vielleicht, Andreas, aus unserer beider Erfahrungen. Wir selber haben auch Kontakt gehabt vor 2 Jahren mit einen Tag vorher gespritzten Leuten. Und wir haben uns danach auch für einige Zeit ziemlich krank gefühlt. Und wir waren auch krank, das muss man einfach sagen. Also wir hatten auch Schwindelanfälle. Hier heißt es eben, ja, das kann vorübergehend eben auch passieren. Dr. Klinghardt sagt dann, nehmt Brennnesselwurzel, leitet das für ein paar Wochen aus und dann seid ihr das schnell alles wieder los. Also es scheinen keine bleibenden Schäden zu sein.
Nee, wir dürfen eins nicht vergessen, wenn diese mRNA-Substanz in den Körper gebracht wird, dann wird die nicht getrunken, nicht eingeatmet, sondern die wird regelrecht ins Gewebe reingespritzt. Das heißt, sie soll eigentlich keine Gefäße treffen, also keine blutige Impfung sein. Deshalb wird normalerweise, wenn man die Spritze gibt, immer noch mal kurz zurückgezogen, um zu sehen, ist da eventuell Blut beim Zurückziehen in die Spritze. Das kommt dann in die Flüssigkeit, die dann geimpft werden soll, rein, um wirklich sicher zu sein, dass man kein Gefäß überhaupt getroffen hat. Darauf hat man verzichtet. Das ist jetzt ein anderes Thema. Was ich damit sagen will, ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwo anstecken kann, beispielsweise Covid-mäßig. Früher nannte man das Grippe. Heute nennt man es Covid. Also wenn man sich eben halt grippemäßig ansteckt, kann das durchaus sein. Und es kann auch sein, dass eine Grippe durch die Impfung ausgelöst wurde. Das kann auch sein, dass man sich dadurch auch ansteckt. Also es sind ja viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Entscheidend ist, dass wir jetzt besprechen müssen, und das war für mich sehr überzeugend, dass wenn wir mit diesen Proteinen dort in Verbindung kommen, dass das etwas anderes ist, wenn wir sie einatmen oder oral zu uns nehmen, trinken, essen, wie auch immer, als dass wir sie eben halt reingespritzt bekommen. Und darüber müssen wir reden, dass das anders zu ordnen ist. Und dass da natürlich jetzt auch die Emotionen hochgehen. Auf der einen Seite endlich die Beruhigung. Ich bin froh, dass das die große, große Anzahl war, die wesentlich beruhigter war. Und ein paar ganz wenige, übrigens auch die in dem Thema meistens tätig waren, damit also auch quasi einen gewissen Markt mit bedienen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist aber jetzt keine Kritik, sondern einfach nur eine Feststellung, dass mir das aufgefallen, dass aus den Bereichen, die damit auch ihr Geld verdienen, dass da natürlich auch eventuell ein Markt wegbrechen kann. Wir dürfen nie vergessen, cui bono. Das soll aber nichts erstmal grundsätzlich heißen.
Ja, da wäre ich auch vorsichtig, das so auszudrücken. Ich denke nur an uns beide zurück. Ich habe mich geschädigt gefühlt. Ich habe mich geschädigt gefühlt, was damals schon diskutiert wurde und auch von den Experten als Möglichkeit einer Ansteckung, einer Art Ansteckung kommuniziert wurde. Und da kam wahrscheinlich vieles zusammen. Schon der Kontakt zu den gerade frisch Gespritzten plus eben tatsächlich dann die Symptome, die wir hatten. Und daraus kann natürlich eine Dauerangst erstehen und entstehen, wenn man nicht weiß, dass man die Dinge wieder los wird und auch nachhaltig loswerden kann. Und das ist die Aufgabe von Hockerts, die er sich gesetzt hat. Er sagt, raus aus der Angst. Es kann nicht wirklich etwas passieren. Diejenigen, die Menschen behandeln, also gerade so Heiler und so, die sagen, ja, damit nehmt ihr die Menschen ja nicht mehr ernst mit ihren Problemen. Doch, wir schon, weil wir das ja selber auch gespürt haben. Und wir hatten auch eine richtig heftige Infektion. Allerdings haben wir die bekommen, Covid, als es hier überall grassierte. Und Andreas Hockerts hat dann eine Stellungnahme uns geschickt, die wir auch hier gerne publizieren dürfen. Das heißt, ich werde sie euch vorlesen. Wir haben sie so ein bisschen zusammengekürzt. Und da hatte ein Heiler geschrieben, dass Professor Dr. Hockerts Shedding als keine besondere Gefahr darstelle. Und da sagt Hockerts, das stimmt so nicht und es muss dringend korrigiert werden. Ich berate und begleite seit über einem Jahr fast ausschließlich Menschen mit Impfschäden und Menschen, die unter Shedding leiden. Was letzteren passiert, nämlich dass sie in die Psycho-Ecke geschoben werden, ist das Gleiche, was die meisten Ärzte auch mit den Impfgeschädigten machen. Also das war diese Stellungnahme. Und Hockert sagt, durch diese Aussage von diesem Heiler werde ich in die Ecke von Ärzten geschoben, die Impfschäden verharmlosen. Das ist eine falsche und uninformierte Aussage, denn ich habe Shedding nie als gefahrlos dargestellt. Zur möglichen Übertragung der Spike-Proteine folgendes. Shedding stellt eine potenzielle, also denkbar mögliche Gefahr dar, die bislang weder von den Herstellern noch den Behörden pflichtgemäß ausgeräumt wurde. Und das hätten diese tun müssen. Und deshalb sollte diese Frage zunächst einmal von BioNTech oder der Swissmedic oder der WHO beantwortet werden. Die Übertragung des genetischen Materials ist weit weniger denkbar als die Übertragung des Spike-Proteins. Wenn das Spike-Protein oral übertragen wird, dann landet es im Magen und wird wie viele andere Fremdproteine, die wir täglich mit der Nahrung aufnehmen, verdaut. Daher, und das ist meine Arbeitshypothese, so Hockerts, sollte dieser Übertragungsweg zwar geklärt werden, stellt aber meines Erachtens nur eine geringere Gefahr dar. Die Übertragung direkt von Körperflüssigkeiten, also nicht oral, sondern per Injektion, ist zweifellos vorhanden und kann auch aktives Spike-Protein vermitteln. Hier ist bis zu der bitter notwendigen Klärung der Hersteller tatsächlich Vorsicht geboten, insbesondere bei Bluttransfusionen. Und zur potenziellen Übertragung durch sexuellen Kontakt, da war die Rede dann auch, was sollen denn jetzt die Paare machen, wenn einer gespritzt und einer nicht ist, da sagt Hockerts Folgendes, wir brauchen auch einmal Gottvertrauen und Glaube und Hoffnung und Liebe. Damit können wir unendlich viel überwinden und auch Gefahren begegnen, ohne ihnen auszuweichen. Und er benutzt diesen Satz aus der Bibel, fürchtet euch nicht. Die Übertragung ist denkbar, bislang wissenschaftlich nicht geklärt, aber wahrscheinlich eher gering und damit im Sinne der Toxikologie nicht hochtoxisch. Und dann gibt er so ein bisschen Nachhilfe zum Ablauf des Geschlechtsverkehrs. Da sagt er, gelangt also Sperma während des Geschlechtsaktes in die Vagina der Frau, kann dieses noch bis zu 5 Tagen zum Teil in der Gebärmutter überleben. Der größte Teil des Spermas läuft jedoch kurz nach dem Sex wieder heraus. Das heißt, der Organismus kommt tatsächlich nur mit einem sehr geringen Teil des Spermas länger in Berührung. Eine immunologische Reaktion und eine toxische Wirkung ist daher nur schwer vorstellbar. Sie können sich gegen Spike-Protein-Angriffe auf ihre Psyche, ihr Nerven- und Immunsystem schützen.
Ja, das war ja eine sehr lange Darstellung und ich fand diese Darstellung sehr seriös, weil er sehr vorsichtig ist. Der Unterschied zu dem Kritiker, der als Heiler diese Patienten dort betreut, der sagt ja, dass er Patienten betreut, die durch das Shedding krank geworden sind. Also er schließt nicht einmal aus, dass es auch die Psyche sein könnte, die sie krank gemacht hat. Das heißt, die Behauptung, es war Shedding, das spricht schon mal für eine gewisse Grundhaltung. Und jetzt kommt die Antwort von Hockerts, wo er sagt, es ist alles möglich, aber die Wahrscheinlichkeiten sind sehr gering und führt das dann so explizit, wie wir es gerade gehört haben, aus. Das heißt, er sagt nicht einmal, dass es unmöglich ist und das ist wissenschaftlich eben halt sauber, aber er würde eben halt niemals mit derselben Vehemenz behaupten, das ist kein Shedding, was der andere da behauptet, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten und er spricht die Wahrscheinlichkeit dabei mathematisch an und auch mit seinem entsprechenden medizinischen Sachverstand. Und hier sehen wir das zwei Welten natürlich auch der seriösen Herangehensweise ganz deutlich hier zu unterstreichen sind.
Ja, er ist nun mal Immunologe, Toxikologe und irgendein Knochenloge.
Ja, und wir sollten auf keinen Fall, in was ja in alternativen Kreisen oft der Fall ist, dass die Schulmedizin pauschal abgewertet wird und die Naturheilmedizin pauschal hochgehypt wird. Und andersrum ist es genauso falsch, wenn also die Schulmediziner eben halt die Naturmedizin mehr oder weniger ins Lächerliche ziehen oder pauschal ablehnen und nur die Schulmedizin als echt sehen. Das heißt, in der Praxis haben wir doch gelernt, dass irgendwo wirklich in den verschiedenen Grautönen dann die Wahrheit zu finden ist. Und da muss eine seriöse Herangehensweise sein. Und das, was Hockerts macht, beruhigt. Und die Beruhigung soll nicht darauf hinauslaufen, dass man sagt, du kannst leben wie wild, alles egal, du kannst dich nicht anstecken, sondern bleib im Gottvertrauen, bleib entspannt, lebe dein Leben. Dein Körper hat genügend Abwehrstoffe auch, von der Natur übrigens mitbekommen, ohne dass wir irgendwelche Spritzen brauchen.
Hockert sagt zum Schluss auch, es würde ihn tatsächlich interessieren, was man denn den Paaren und den ungeimpften Menschen, während man sie behandelt, empfiehlt. Das fehlt nämlich leider oft an der Kritik. Und er sagt, das erlebte auch immer wieder, dass unspezifisch Kritik geübt wird, ohne dass vernünftige Vorschläge gemacht werden. Er fragt, will man denn Spaltung? Im Gegensatz dazu, er möchte der Spaltung entgegentreten, sagt er, und eben nicht den Regierenden in die Hände spielen und die Menschen weiter über Gebühr ängstigen, sie dadurch entzweien und damit der Spaltung der Gesellschaft weiter Vorschub leisten. Unwissenschaftliche Beschäftigung, zum Beispiel mit Shedding, spielt den Corona-Diktatoren, so sein O-Ton, weiter in die Hände. Und das Ganze hat mit einem Miteinander, mit einem christlichen Miteinander in Verantwortung, Versöhnung und Nächstenliebe nichts mehr zu tun.
Das ist ganz wichtig. Also dieser Kritiker, der da geschrieben hat, will mit Sicherheit keine Spaltung. Aber ich glaube, das hat er noch nicht durchdacht. Das ist das Hauptproblem, weil es führt nämlich zur Spaltung. Achtung, Ungeimpfte, haltet euch von den Geimpften fern, nach dem Motto, ihr werdet sonst angesteckt und seid nachher selber wie geimpft. Es entstehen momentan auch so Überschlagungen der Fantasie und die werden dann irgendwann gefährlich. Ich habe hier in Kanada erlebt, dass hier zum Beispiel der Umgang untereinander ein ganz anderer ist, hier bei uns in unserer Ecke zumindest. Nur dafür können wir sprechen, ist nicht repräsentativ. Und da gibt es viele Ehepartner, wo der eine geimpft ist, der andere nicht und die leben fröhlich miteinander und sind beide gemeinsam gegen eine Impfpflicht dann auch auf die Straße gegangen und dann demonstriert und damit die Impfpflicht auch weggebügelt. Das finde ich auch wichtig, dass unglaublich viele Impfgegner hier in unserer Gegend, hier in Kanada, kanadische Bürger, selbst geimpft waren. Weil jemand, der sich impfen lässt, der kann trotzdem gegen eine Impfpflicht sein, er sollte es sogar. Und das sehen die auch so, weil die möchten freiwillig entscheiden, was sie mit sich machen.
Toleranz, Respekt. Das ist die Umgangsformel, die wir Menschen alle wohl noch ein bisschen mehr ausbilden können, jedenfalls lernen dürfen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Leserin hier aus dem Kanal und eine junge Frau noch, die hatte sich die Spritze geben lassen und ihr Lebensgefährte nicht. Das wusste sie aber lange nicht und sie sagte, wenn sie heute die Uhr zurückdrehen dürfe, sie sei eine junge Frau, sie sei so unter Druck gewesen, weil sie ihre Großmutter im Altenheim, die sie sehr liebt, besuchen wollte. Und anders war keine Möglichkeit, zu ihr zu gelangen. Und heute, sie hat das auch lange verteidigt und heute ist sie untröstlich darüber, was passiert ist und welchen Druck man auf die Gesellschaft ausgeübt hat. Viele, die sich nicht die Spritze geben lassen haben, sagen aber heute, ja, die haben doch selber Schuld da, die sich die Spritze haben geben lassen. Das ist ja wieder eine Form der Spaltung, die wir auch überwinden müssen.
Ja, das sind die Dinge, die natürlich dazukommen. Die Menschen sind natürlich auch jetzt aufgewühlt. Die Ereignisse überschlagen sich an allen Kanten und überall kommt der Druck. Und wenn dann der Arzt sagt, du solltest dich unbedingt impfen lassen, dann bekommt man dann auch irgendwo Angst. Ich möchte noch einmal ganz kurz hier zum Thema Shedding sagen, hier zu Kanada, weil mir das gerade einfällt dazu. Das Thema Shedding ist hier nämlich keins. Das ist ein ganz interessantes. Hier bei uns hier in Kanada ist das Ding also hier bei uns in unserer Gegend hier in Kanada an der Ostküste ist es kein Thema, das Thema Shedding. Und da leben die ganzen Leute, geimpft und ungeimpft, miteinander zusammen. Auch hier ist die Impfquote mit Sicherheit hoch. Und das haben die aus Überzeugung gemacht, auch wenn die Geimpften, wie gesagt, gegen eine Impfpflicht waren. Wir sehen auf jeden Fall eines, das ist mein persönlicher Eindruck, von denjenigen, die sich haben impfen lassen, sind einige sehr schwach und haben zum Beispiel ihre Firmen aufgegeben, haben sich zurückgezogen, der Krankheitsstand ist gestiegen. Aber wir können nichts erkennen im Moment, zumindest jetzt subjektiv, dass die Familie oder deren Angehörigen jetzt kranker sind, sondern die Geimpften werden eben halt mehr oder weniger zur Kenntnis genommen, auch deren Krankheiten, die dann auftreten. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ich glaube, wenn man von Shedding etwas weiß, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann über dieses vermeintliche Shedding was wegholt, noch größer. Und dann sind wir wieder bei der Psyche.
Ja, also es war wichtig, dass wir nochmal darüber gesprochen haben und wir hoffen, dass wir doch einige jetzt auch beruhigen konnten. Bleibt in eurer Kraft, bewegt euch viel an der frischen Luft, esst gesund, baut euer Gemüse im Garten an, macht Gartenarbeit, verbindet euch mit den Wesenhaften und damit stärkt ihr eure Immunabwehr. Vor allem seht zu, dass ihr basische Kost zu euch nehmt, dass ihr nicht übersäuert, weil das ist eine schwere Demütigung des Immunsystems. Das kann man aber alles selber steuern. Wir stehen in unserer komplett vollen Verantwortung. Und der sollten wir auch weiter folgen und sie weiterentwickeln. So, jetzt kommen wir zu einem völlig anderen Thema, nämlich wir gehen in die weite Welt hinaus, was die Weltpolitik angeht. Russlands Außenminister Lavrov, der hat sich zum Thema Friedensgespräche geäußert und darüber berichtet NTV. Und er hält Friedensgespräche, damit die Ukraine-Konflikte, der Krieg beigelegt werden kann, nur im Zuge einer neuen Weltordnung für möglich. Und zwar ohne eine Vorherrschaft der USA. Verhandlungen müssten auf der Berücksichtigung russischer Interessen basieren, sagte er bei einem Besuch in der Türkei. Es gehe dabei um die Prinzipien, auf denen die neue Weltordnung basieren wird. Das sind sehr selbstbewusste Töne.
Naja, ich denke mal, es wird jetzt immer deutlicher, wie viel Oberwasser Russland auch durch die Ökonomie ausgelöst, auch durch die westlichen Sanktionen, die ja nach hinten losgegangen sind, wie die jetzt entsprechend Wirkung zeigen. Und dieser große Verbund, wenn Russland spricht und China im Nacken hat und Indien im Nacken hat, Afrika im Nacken hat und viele südamerikanische Staaten, dann wundert mich das nicht. Denn das NATO-Mitglied Türkei versucht ja auch schon seit längerem Russland und die Ukraine zum Beispiel zur Aufnahme von Friedensgesprächen zu bewegen und hofft dabei natürlich auf den diplomatischen Bemühungen, um das Getreideabkommen aufbauen zu können. Das ist wichtig, es geht ja immerhin um die Drittländer, die schlicht und ergreifend nichts zu essen haben.
Genau, und er drohte mit einem Ausstieg Russlands, also Lavrov, aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine und sagte, wenn es keine Fortschritte bei der Beseitigung dieser Hindernisse für russische Dünge und Getreidemittel gibt, dann werden wir uns fragen, ob das Abkommen überhaupt nötig ist. Und dieses Abkommen erlaubt es Russland ja, trotz der Sanktionen Dünger und Lebensmittel zu exportieren. Moskau hatte wiederholt beklagt, dass diese Vereinbarung nicht respektiert wird und hatte sich im März nur dazu bereit erklärt, das von Moskau und Kiew unterzeichnete Getreideabkommen um 60 Tage und nicht wie zuvor um 120 Tage zu verlängern.
Naja, und zuletzt hat ja dann auch noch Chinas Staatschef Xi und Frankreichs Präsident Macron, das wissen wir ja, zu baldigen Friedensgesprächen für die Ukraine dann aufgerufen. Macron ist ja nun dort mit Frau von der Leyen dort in China aufgelaufen. Ziel sei ja eine Wiederaufnahme der Gespräche so schnell wie möglich, und zwar für einen dauerhaften Frieden. Und das sagte natürlich Macron in diesem bilateralen Treffen. Und Xi betonte bei einem gemeinsamen Pressetermin aber auch immer wieder, dass Atomwaffen nicht eingesetzt werden können. Die Frage, inwieweit Frau von der Leyen da zwischengegrätscht haben könnte, weil sie ja sehr China-feindlich auftritt und sogar die regelbasierte Unordnung der USA, die China eingebaut hat in die Vorschläge für die Friedensverhandlungen, dass sie die mehr oder weniger abtut als unanbringbar, das ist natürlich schon schwierig.
Hast du gerade regelbasierte Unordnung gesagt?
Ja, ich meine Ordnung, das muss der freudsche Versprecher gewesen sein.
Ja, Andreas, lass uns mal in der Region Griechenland, Türkei, Griechenland bleiben. Und du hast ja gestern Abend so wie nebenbei gesagt, als wir zusammensaßen, dass du Griechenland für extrem reich hältst und dass man unter physisch-ökonomischen Gesichtspunkten die Hitliste der wichtigsten Volkswirtschaften umschreiben müsste. Dabei geht es um gigantische Öl- und Gasreserven, die man vermutlich mit Libyens Dimensionen vergleichen könnte. Das ist natürlich sehr hoch gegriffen. Und vielleicht könntest du uns mal erläutern, was du damit meinst.
Eigentlich ist es gar nicht so hoch gegriffen. Es darf nur nicht berichtet werden. So interpretiere ich es nach meiner Meinung. Also die Daten sind auch gar nicht neu und wurden sogar von den heutigen Hofmedien vor Jahrzehnten schon veröffentlicht. Damals war man noch etwas freier offenbar. Aber dann wurde schnell ein Deckel auf das Thema gemacht. Es geht wirklich um Griechenland. Ich bin persönlich ein Freund von Griechenland, aber da würde ich jetzt zu weit ausholen. Das war jetzt im Jahre 1974, mal ganz weit zurück, die Älteren, die erinnern sich. Da hatte der Spiegel veröffentlicht, dass Griechenlands Inseln quasi auf Öl regelrecht schwimmen. Griechenland und Öl bringen die wenigsten miteinander in Verbindung. Und da hieß es dann, im Meeresgrund von Thassos, das ist eine kleine Insel, da hatte man bei einer Versuchsbohrung durch eine US-amerikanische Explorationsfirma in etwa 2500 Meter Tiefe offenbar gigantische Öl- und Gasvorkommen gefunden. Und die Qualität dieses Öls, das ist übrigens ein ganz wichtiger Faktor, soll ebenso gut sein wie die Spitzenqualität aus Libyen. Daher kommt dieser Begriff und dieser Vergleich. Das ist ja ein großes ölexportierendes Land. Vor allem aber in der Nordägäis befinden sich noch mindestens 6 weitere Ölbecken, das weiß man heute, aus denen Griechenland übrigens seinen Bedarf für viele Jahrzehnte selbst decken könnte. So, und da gab es damals ein Fachmagazin, das heißt Oil and Gas Journal, und das hatte diesen Thassos-Fund dort, also vor dieser griechischen Insel Thassos, damals als die Bohrung des Jahres bezeichnet. Und man sprach davon, dass die gesamten Ölvorkommen in der Ägäis vermutlich bedeutender seien als die von Gesamt-Alaska und Malaysia.
Ja, das wäre ja wirklich gewaltig. Du hast ja auch gesagt, dass in den 40er Jahren deutsche Wissenschaftler erste Pläne für Probebohrungen bei Thassos aufgestellt hatten, weil man eine riesige Ölblase vermutet hat, die vom rumänischen Bukarest bis nach Libyen reichen könnte.
Ja, das ist so, dass diese Ölvorkommen oder diese Rohstoff- oder fossilen Stoffseen, die dort existieren, natürlich nicht an irgendwelchen politischen Grenzen Halt machen. Ja, es war so. Und nach 1968, da übertrugen die Griechen dann 15 amerikanischen Firmen das Recht, das ist interessant, auf einer Gesamtfläche von 60.000 Quadratkilometern dann nach Erdöl zu bohren. Was brisant ist es dabei, 1970 rum, die Älteren erinnern sich, da spielten ja ganz bestimmte Vorgänge Anfang der 70er Jahre eine Rolle. Da hatte man nämlich der Weltbevölkerung gerade eine Ölkrise eingeredet. Und da passt diese Entwicklung natürlich überhaupt nicht, wenn man plötzlich ganz viel Öl findet. Und es war damals eine schwere Zeit für die USA, muss man auch wissen, ökonomisch. Der Dollar, der US-Dollar oder Federal Reserve Dollar, ging nämlich 1971 durch eine Währungsreform, weil die Dollaranbindung an Gold einfach nicht mehr zu halten war. USA war quasi am Ende. Und deshalb hatte man damals schon den Pleite-Dollar schlichtweg vom Goldstandard getrennt. Nixon hatte das seinerzeit gemacht. Und das war eine hochkritische Zeit für die USA damals, die dann mit der politisch angeordneten Ölkrise, die man dann medial aufgenommen hatte, einmal die Menschen von der drohenden Staatspleite USA ablenken wollte und man auf keinen Fall eines wollte, dass sich die Benzinpreise wieder reduzieren. Denn USA ist ja selbst ein Ölproduzent und man hatte sich für diese damalige Bedrohung der Menschheit entschieden, diese Ölknappheit, Ölkrise und so weiter, und hat dann veröffentlicht, dass Mitte der 1980er Jahre kein Öl mehr auf der Welt zur Verfügung stände und dann die Industriewelt untergehen würde. Das war damals die Zeit.
Mich erinnert das ein bisschen an heute, an die Propaganda, die den Weltuntergang ja jetzt ganz konkret durch den sogenannten menschlich gemachten Klimawandel eingeleitet hat.
Ja, es sind immer dieselben Methoden mit verschiedenen Säuen, die man dann durchs Dorf treibt. Also ob das drohende Eiszeiten waren, was man den Menschen in den 70er Jahren einredete, oder das Waldsterben der 80er, dann gab es nochmal ein Ozonloch, wodurch das Ende der Menschheit dann besiegelt war. Oder zurzeit eben halt die Klimaerwärmung, die den Planeten jetzt absaufen lässt. Das Problem sehe ich in der immer mehr um sich greifenden orchestrierten Bildungsferne. Das heißt, dass die Menschen einfach in einen solchen Stumpfsinn verschoben wurden, dass sie kaum noch wissen, was im letzten Jahr los war, geschweige denn vor Jahrzehnten. Und das ist natürlich diese Überinformation, die Massenmedien, die Unterhaltung. Das macht die Menschen natürlich auch kirre. Dazu natürlich dann die entsprechende politische Lage.
Naja, dazu kommt vor allem die Verstandesherrschaft, von der Christopher Vasey immer wieder spricht, dass man sein Inneres nicht mehr befragt. Kann das stimmen? Fühlt sich das richtig an? Kann ich das nachvollziehen? Sondern einfach im Außen dem materialistischen Standard zu folgen und gar nicht selber das Ganze durchdenken, das ist ja auch eine Frage der emotionalen Intelligenz. Und die brauchen wir mehr denn je heute. Und du kannst natürlich so mit einer breiten, etwas tumpen Masse, kannst du die Welt natürlich auch leichter beherrschen. Aber lass uns mal zurückkommen jetzt zu diesem eventuell reichsten Land Europas, Griechenland. Klingt zwar ungewohnt, aber unter diesen Umständen wäre das ja logisch.
Naja, der Umgang mit den Griechen durch die USA hat ja so ein bisschen was Kolonialistisches aus meiner Sicht. Denn es gab nämlich damals einen Vertrag zwischen Griechenland und dieser US-Firma Oceanic Royalties, die den Griechen, jetzt kommt es, einen Anteil von 50% am Reingewinn der Förder- und Betriebsgesellschaft zugesagte. Das heißt im Umkehrschluss, dass die andere Hälfte des Gewinns dann bei dem US-Konzern bleiben sollte. Das ist eine sehr hohe Quote. Und die geplanten weiteren Mengen des geförderten Öls, die mussten jetzt die Griechen laut diesem Vertrag zum selben Preis, und zwar von US-Konzernen kaufen, den sie für ihre Rohölimporte aus arabischen Ländern bezahlte. Das bedeutet, dass die Griechen damals abgezockt wurden, wenn man es mal ganz salopp formuliert. In der damaligen Zeit der Ölkrise lag der Spritpreis übrigens in Griechenland bei umgerechnet 1,50 Mark. Das war damals der höchste Preis in ganz Europa, nämlich in Griechenland. Ich interpretiere hier einen Filz von Kolonialismus der USA und gleichzeitig auch natürlich korrupten griechischen Politikern, die das Volk dann quasi gemeinsam verraten haben.
Jetzt spielt aber auch bei dieser ganzen Causa die Türkei eine Rolle, die sich ja offenbar von den griechischen Ölreserven auch einen großen Brocken abschneiden wollten. Du hast gestern gesagt, dass die Regierung in Ankara damals offiziell bekannt gegeben haben soll, und zwar vor diesem großen Tassos-Fund, dass die staatliche türkische Mineralölgesellschaft das Recht zur Ausbeutung möglicher Ölvorkommen an 27 Stellen der Ägäis übertragen bekommen habe, also vor den Küsten von alleine 7 griechischen Ägäisinseln.
Ja, das ist eben halt die türkische Handschrift, genau so war es. Und das ist der Grund, warum ich auch so oft von der Kriegsgefahr zwischen der Türkei und Griechenland speziell auf Zypern hinweise. Die Türken haben nämlich mit damals veröffentlichten Land- und Seekarten, die sie rausgegeben haben, quasi die Souveränitätsrechte Griechenlands völlig ignoriert. Also man kann hier eine Veranlassung übrigens des damaligen US-Außenministers Henry Kissinger erkennen. Das ist meine Meinung dazu, der damals offenbar den Türken den Einmarsch in Nordzypern erlaubte, der dann ja auch prompt 1974 erfolgte. Das ist nämlich der Grund offenbar, warum die Türkei überhaupt in das bisherige griechische Zypern im Prinzip einmarschiert ist. Und damit konnte die Türkei ihr Staatsgebiet wegen der dort geltenden 200-Meilen-Zone, die ist ungefähr so weit, also quasi weit ins Meer rausziehen und damit zu den Gasfeldern, die aufgrund der Zypernbesetzung nun in ihr Gebiet fielen. Das ist doch logisch, wenn sie irgendwo in einer Insel quasi ein bestimmtes Gebiet zum Staatsgebiet erklären und dort eine 200-Meilen-Zone haben und weiten die aus, dann sehen die plötzlich auch diese Vorkommen auch als ihre an. Ein interessanter Trick. Also noch heute gibt es ja UN-Sicherheitstruppen auf Zypern und auch eine geteilte Hauptstadt Nikosia. Das könnte alles darauf zurückzuführen sein, auch wenn es über viele Jahre eine verhältnismäßig friedliche Koexistenz auf Zypern gibt zwischen Griechen und Türken. Auch das ist klar. Wir wissen ja, dass selbst die Hauptstadt richtig geteilt ist wie Berlin seinerzeit. Und es ist und bleibt aber ein Krisengebiet, was man gerade in diesen bewegten Zeiten, wie wir es aktuell erleben, immer im Sinn haben sollte.
Ja, es gibt ja einige, die dahin auswandern und sagen, jetzt bin ich in Sicherheit. Andreas, jetzt möchte ich mal auf oder dieses Thema verbinden mit einem für uns gerade sehr aktuellen. Es gibt Aussagen, dass diese griechischen Gasreserven für ganz Europa über Jahrhunderte ausreichen würden. Man fragt sich, warum darüber nicht berichtet wird. Damit könnte man ja eine ganze Menge Probleme lösen, die Europa durch diesen Nord Stream-Terrorakt erfahren hat.
Na, das Problem sind die strategischen Spieler in der ganz großen Politik, über die wir immer sprechen, also oberhalb der Regierungen. Ja, die Untertanen halt gerne für, ich sag's einfach, dumm halten wollen. Und deshalb verfügt man ja auch offenbar über diesen großen Einfluss auf die Hofmedien, die aus meiner Sicht ja regelrecht als Komplizen nur das veröffentlichen, was offensichtlich freigegeben wird. Also von einer freien Presse, Journalismus haben wir uns aus meiner Sicht bei den Massenmedien nahezu verabschiedet. Ich möchte da wieder, ich habe gerade von Stefan Aust wieder einen Bericht gesehen im Rahmen des Welt-TVs und ich muss ehrlich sagen, große Klasse. Also ich möchte nicht alle.
Zu welchem Thema denn?
Zum Thema Klimaschutz, Klimaerwärmung und CO2 gemachte Klimaerwärmung. Er hat da eben halt wirklich mal klare Texte gesprochen, die eigentlich jeder, der bis drei zählen kann, auch verstehen könnte. Aber gut. Öl- und Gasreserven sind offenbar unendlich vorhanden. Aber es gibt eine monopolare Macht auf der Erde, die kennen wir, die gerne übrigens auch korrupte Politiker wie in Griechenland dann gefügig machen und dann nutzen. So wie das damals offenbar Anfang der 70er Jahre auch gelaufen ist. Sonst wäre der Vertrag zwischen einem Staat und diesem griechischen, den US-Konzern, wohl nicht zustande gekommen. Dazu kommt dann die aktuelle und medial forcierte Klimareligion, die ja schon einen gewissen Beigeschmack immer verursacht, dass man überhaupt über eine weitere Förderung von fossilen Rohstoffen grundsätzlich diskutiert. Das darf man ja heute gar nicht mehr, weil wir haben halt die Klimawochen.
Also lass uns nochmal zusammenfassen. Die echten objektiven Informationen werden, man staune, klein gehalten oder sogar eliminiert, je nach Lage in den Machtzentren, also wie es gerade strategisch passt. Aber rein sachlich bewertet könnte Griechenland ja eigentlich als reichstes EU-Land bewertet werden, wenn man eine objektive Bewertung überhaupt zulässt, oder?
So kann man es ganz einfach komprimieren, ja. Wir sehen zurzeit ein ausgebeutetes Griechenland mit vielen leidenden Bürgern, nämlich der normalen Bürger, ja, die auf einer Quelle des Wohlstandes sitzen, nämlich diese Ölfelder und Gasfelder, den Zugang aber von außen verwehrt bekommen. Das muss man sich klar machen. Und so gibt es in der Wiege der Demokratie, das ist nämlich Griechenland, statt einem friedlichen Wohlstand eher eine geregelte Armut unter den einfachen Menschen und immer weiter aufkeimende Kriegsgefahren mit der Türkei. Wenn das keine Agenten sind und orchestrierten Lagen, naja.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich, Andreas, wo du die Themen her hast und wie du sie aufarbeitest. Wir haben heute Karfreitag, das Osterfest steht am Wochenende bevor. Und ich möchte nochmal auf ein Thema kommen, das ich in der vergangenen Woche oder in dieser Woche gelesen hatte und nicht schlecht gestaunt hatte. Das passt so ein bisschen jetzt als Ausklang auch. Nämlich ein Interview bei der Welt. Da hat die Welt mit Staatsrechtler Bodo Pirot gesprochen. Und zwar über die Steuermillionen für Kirchen. Denn ich weiß nicht, ob du Kenntnis darüber hast. Noch immer zahlt der Staat jährlich Hunderte Millionen Euro Steuergeld, Entschädigung an die Kirchen. Und die Ampel will das beenden, aber die vorgeschlagene Ablöse ist den Ländern zu hoch. Und zu diesem Thema hat Bodo Pirot, dieser Staatsrechtler, dieses Interview gegeben. Wusstest du das mit den 100 Millionen? Hunderten?
Nein, das wusste ich nicht. Ich weiß, dass in Europa zurzeit Kirchen brennen. Aber ich weiß nicht momentan etwas davon. Wofür sind denn das Entschädigungen gewesen?
Ja, das ist für 1919 und 1945, glaube ich, da kommt man noch hin. Mhm. Auf jeden Fall zahlen die Bundesländer den Kirchen ganz konkret Jahr für Jahr sogenannte Staatsleistungen, zuletzt 602 Millionen Euro wegen Enteignungen, die zum Teil bereits sogar 500 Jahre zurückliegen. Und jetzt wird er gefragt, wie es denn kommt, dass die Kirchen bis heute entschädigt werden, während zahllose andere Institutionen oder Bevölkerungsgruppen für historisches Unrecht knapp oder überhaupt nicht abgefunden werden. Und Pierrot antwortet, das ist nur aus der überragend bedeutsamen Stellung heraus erklärlich, die die Kirchen sehr lange Zeit in der deutschen Geschichte eingenommen haben. Ich meine, da landen wir ja bis zurück bei Karl dem Großen und Rom.
Ja, also jetzt siehst du mich wirklich erstaunt, denn dieser ganze Vorgang ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich freue mich, dass ich das in deiner Sendung sagen darf. Das wusste ich überhaupt nicht und kannte auch den Zusammenhang nicht. Habe auch diesen Artikel nicht gesehen.
Also, es heißt hier weiter von Seiten der Welt, dass es ja auch Bestrebungen gegeben hat, die schon damals jahrhundertealten Entschädigungszahlen zu beenden. Und jetzt antwortet Pierrot, dass das ein politisches Problem zu sein scheint. Denn zwischen den konservativen und sozialdemokratischen Kräften konnte man in dieser Frage bislang keine Einigkeit erzielen. Also wählte man in der Weimarer Reichsverfassung einen etwas faulen Kompromiss, der also seinerzeit schon belegte, die Staatsleistungen fließen vorerst weiter, müssen in der Zukunft aber durch den Staat abgelöst werden. Und dieser Verfassungsauftrag wurde 1949 ins Grundgesetz überführt, wo er bis heute geblieben ist, unerfüllt.
Sieh an, also ich muss es mir mal ansehen, ganz in Ruhe. Vielleicht kann ich da mal ein bisschen was zusammentragen, weil das ist für mich jetzt natürlich auch interessant, denn da habe ich eine echte Lücke.
Das macht nichts. Das kennen wir bei dir nicht. Und deswegen darf ich dich auch mal überraschen, Andreas. Du überraschst mich jedes Mal hier in der Sendung mit deinem Wissen und viele andere natürlich auch. Die Welt fragt jetzt hier, überschreitet die Summe der über die Jahrhunderte geleisteten Entschädigungszahlungen nicht längst den Wert des ehemals entzogenen kirchlichen Vermögens? Und Herr Pierrot, dieser Staatsrechtler, sagt ja, zweifellos. Ein Sachverständigengutachten in der letzten Legislaturperiode ging davon aus, dass die Kirchen bei angenommener 3%iger jährlicher Verzinsung über die letzten 100 Jahre das 194-fache und bei 5%iger Verzinsung das 603-fache des ursprünglich entzogenen Wertes erhalten haben, wohlgemerkt aus allgemeinen Steuermitteln.
Ja, und das finde ich jetzt zum Beispiel wieder ganz spannend, was wir jetzt gerade sehen, weil hier sehen wir eine Aufdeckung des Finanzsystems und dieses verzinsten Geldsystems, was durch die Zinseszinsen irgendwann solche exotischen Ausmaße hat. Und weil dann nämlich solche Dimensionen wie 603-facher Wert rauskommt bei einer nur 3%igen Verzinsung, erkennen wir auch, warum wir regelmäßig alle 70, 80 Jahre einen Krieg mit Totalzerstörung brauchen, um mit Null anzufangen, damit das nicht auffällt, dass das mathematisch überhaupt sich so weit hochrechnen kann. Das ist der Grund, warum permanent schwere Kriege wieder laufen müssen. Und die 70, 80 Jahre sind eben halt wieder vorbei. Aber wir könnten vielleicht das Muster brechen und ein anderes Finanzsystem aufbauen. Und das ist kein digitaler Euro, sondern ein komplett neues System. Und da möchte ich auf den Plan B nochmal hinweisen, der Wissensmanufaktur.
Könnt ihr kostenlos euch runterladen, könnt ihr euch anhören, findet ihr alles auf der Seite der Wissensmanufaktur unter Stichwort Plan B. Aber ich komme nochmal zurück hier in dieses Interview. Die Welt sagt, ist doch alles absurd, warum die Zahlungen nicht von heute auf morgen einfach eingestellt werden. Und der Staatsrechtler erklärt, dass es durchaus einige Juristen gäbe, die das auch fordern. Aber die deutliche Mehrheit versteht den Verfassungstext zu Recht so, dass der Staat die Leistungen nicht einfach streichen darf, sondern zu ihrer Beendigung eine einmalige Ablösesumme zahlen muss. Die Auffassungen darüber, wie hoch diese Summe zu sein hat, gehen auseinander. Aber bis in die 80er Jahre wurde das einschlägige Schrifttum von kirchennahen Juristen beherrscht, die von sehr üppigen Beiträgen ausgingen. Und durch diese paradoxe Interpretation wurde der Ablösungsauftrag lange Zeit in eine dauerhafte Bestandsgarantie verkehrt, weil die Kosten der Ablösung als so hoch und ihre Modalitäten als so komplex beschrieben wurden, dass es leichter erschien, einfach Jahr für Jahr weiterzuzahlen.
Ja, also wir sehen hier wieder eine typische Situation. Ich finde das sehr spannend, weil das in Verbindung mit dem verzinsten Geldsystem hier ein wunderbarstes Beispiel ist. Deshalb werde ich mir das alleine nochmal angucken. Das kann man anhand eines Vortrages übrigens dann auch super einbauen, wie das Geldsystem eigentlich wirkt und mit was für Eiertänzen man jetzt versucht, irgendeine Summe zu finden, weil man sie nämlich mit finanzmathematischen Grundlagen überhaupt nicht errechnen kann. Weil wenn wir nämlich noch 100 Jahre warten, dann wären diese Ansprüche wahrscheinlich höher als die gesamte Erde rund um den Globus, also quasi inklusive aller Großstädte der Welt, gemeinsam an Wert haben. Das ist jetzt nämlich die logische Konsequenz dieser Exponentialfunktion, die dahinter steht.
Und jetzt sagen ja viele, ja, die Kirchen, die sind ja im Sozialbereich, im Bildungsbereich ganz engagiert und auch Impfbereich, ganz genau, das war ein sehr guter Einwand, mhm. Und an den Schulen und Kitas und so weiter. Und Herr Pirot sagt, dass das kirchliche Engagement im Bildungs- und Sozialbereich, das ja übrigens ebenfalls außerdem vom Staat in großem Umfang bezuschusst wird, nicht das Geringste mit den Entschädigungszahlen zu tun hat. Die haben nämlich ihre Wurzeln, wie wir ja gerade schon mal ansatzweise gehört haben, in der frühesten Neuzeit. Und es sei auch völlig fernliegend, dass die Kirchen ihr Engagement auf diesen Feldern plötzlich einstellen würden, wenn man ihnen bei der Ablösesumme nicht maximal weit entgegenkommt. Und Pirot sagt, es geht ihm gar nicht darum, die Kirchen anzugreifen. Er sei selber bis heute Mitglied der evangelischen Kirche. Aber Parlament und Regierung sollten sich darauf besinnen, dass sie die Interesse aller Bürger zu vertreten haben, also auch die der konfessionslosen Mehrheit inzwischen, sowie der zahlreichen Kirchenmitglieder, die für das Andauern der anachronistischen Staatsleistungen keinerlei Verständnis mehr haben. Ihr Lieben, und wenn wir dann sehen, wie eben auch die Kirche gerade zum Beispiel den heutigen Tag interpretiert. Karfreitag, es ist der schwerste Tag im Jahr, wo vor über 2000 Jahren der Gottessohn gemordet wurde. Und die Kirche bis heute das Ganze als ein Muss bezeichnet, nämlich sagt, Gott hat uns gerne seinen Sohn geopfert, damit uns die Sünden vergeben werden. Das ist die berühmte Sühneopferlehre, die, Andreas, die Wunde ja niemals zuwachsen lässt.
Ja, unlogischer kann es ja auch gar nicht sein, weil hier der ganz normale Verstand als Werkzeug definiert, was er ist, in Verbindung natürlich mit dem Bewusstsein, mit der Intuität, mit der Empfindung gemeinsam hier wirkt. Und wenn wir wissen, dass Gott sagt, du sollst nicht töten und gleichzeitig seinen Sohn opfert, um damit eine völlig verfehlte Menschenmenge zu retten, die komplett gegen die Gottgesetze verstoßen hat, spätestens dann merkt man, hier handelt es sich um eine Schutzbehauptung von Mördern. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass jemand, der ermordet hat, versucht zu sagen, das war kein Mord, sondern da waren andere ideologische Gründe oder von mir aus auch die Rettung eines anderen Menschen damit verbunden, um sich mehr oder weniger rauszureden. Das sind Schutzbehauptungen, es waren vorsätzliche Morde. Wir wissen, es ist alles niedergeschrieben, wie das damals abging, die Hinrichtung von Jesus. Und an der Stelle hinzukommen zu einer Sühne-Opferlehre, ich weiß nicht, wie man das machen will.
Die geht ja noch weiter, diese Sühne-Opferlehre. Und ich bitte alle Christen, die mit dieser Sühne-Opferlehre sich verbunden fühlen, weil es eine der Hauptgrundlagen der christlichen Lehre ist. Das habe ich schmerzhaft recherchieren müssen, als ich einige Jahre mich in christlichen Kreisen ziemlich viel aufgehalten habe. Viele lassen nicht darüber mit sich reden und sagen, nein, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das steht in der Bibel. Er ist wegen unserer Sünden gestorben, das ist ganz klar. Und es heißt bei dieser Sühne-Opferlehre, wenn du selber, Menschlein, der du allzumal Sünder bist, wieder gesündigt hast, dann nimmst du die Sünde und legst sie vor die gekreuzigten Füße und sie werden dir vergeben. Also fernab jeder Schöpfungsgesetze, zum Beispiel dem Gesetz der Wechselwirkung, was der Mensch sät, wird er vielfach ernten. Unsere Sünden, die wir begangen haben, die lösen eine karmische Kettenfolge aus, in die wir hineingeraten. Das sind keine Strafen von Gott, sondern das sind von uns selbst ausgelöste Kettenreaktionen, die wir nur dann stoppen und wieder gut machen können, indem wir die Sünde erkennen, indem wir, wie Paulus und auch Christus gesagt haben, unsere Gewänder selber wieder reinwaschen, indem wir selber alles tun, von der Entschuldigung angefangen, von der Bitte um Vergebung bei dem betreffenden Menschen natürlich auch, dem wir etwas angetan haben, bis hin dann zum dankerfüllten Ablösen dürfen. Und Andreas, diese Sühneopferlehre, gerade am Karfreitag, ist etwas, was aus meiner Sicht durchaus immer wieder diskutiert werden darf bzw. sollte.
Das ist eine Situation, die zum Ablass führt. Das sind eben halt Dinge, die letztendlich eine Reinwaschung der eigenen Sünden, die werden damit mehr oder weniger geregelt. Ich kann also quasi dadurch, dass ich entsprechend Geld in den Klingelbeutel bringe oder dann entsprechend noch eine Beichte mache oder mich dann eben halt eine Spende, mich vor die Füße des Gekreuzigten werfen, damit kann ich dann mehr oder weniger meine Sünden dann wieder ablösen und damit die Gesetze der Natur außer Kraft setzen. Was ist das für eine überhebliche Arroganz, dass wir glauben, wir hauen da mal einen Fuffi in irgendeinen Korb rein und dann sind wir wieder frei und können wieder weiter sündigen. Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Und ich bin ja damals auch katholisch gewesen als kleiner Junge und ich war da ja auch ganz begeistert, ehrlich gesagt, von. Und man hatte ja auch diesen großen Respekt vor diesem Pastor. Der war wirklich großartig übrigens und auch nett. Und man merkt dann erst mit der Zeit, in welche Richtung sich das dann entwickelt und dass das Ganze doch eine Ideologie ist und gar keine Religion in dem Sinne.
Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Wir wollten noch der Ordnung halber mitteilen, dass wir Ostermontag keinen Podcast senden, dafür aber am Dienstag, damit nämlich auch die Kollegen mal ein paar Tage Osterfest am Stück frei haben. Wir wünschen euch heute einen besinnlichen Karfreitag und wir hören uns am Dienstag wieder. Und ja, geht raus, geht in die Natur, seid mit euren Menschen zusammen. Es ist das Schönste, was wir jetzt tun können, die Zeit, in der es einigermaßen ruhig von politischer Seite ist, zu genießen. Wobei, so ruhig ist es auch nicht.
Aber das ist wichtig, die Entspannung und die Ruhe mal für ein paar Tage zu genießen. Du hast völlig recht.
Und du kannst das jetzt. Du kannst zu den Hühnern gehen. Du kannst mit deinem weißen Hahn diskutieren.
Vorher gibt's einen Kaffee.
Hätte keiner gedacht.
Ich weiß. Bis dann.